Vater, wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir freien Zutritt zu deinem Thron haben und dass wir uns deiner Gemeinschaft aussetzen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen und deine Liebe auf uns wirken lassen dürfen. Und so beten wir, Herr, dass auch die Wortverkündigung, Herr, dass da deine Liebe aufleuchtet, Herr, und in unsere Herzen hineinfällt. Danke, Herr, dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören. Amen. So alte Lieder, die haben was in sich, ne? Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Ich glaube, da kommen wir auch in der Predigt noch so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Filme guckt. Und manchmal haben so Filme ja so Aussagen, die sich einprägen und wo man so ein bisschen drüber nachdenken kann, was das mit einem selbst zu tun hat und was man davon selbst auch lernen kann. Ich mag diesen einen Film, Eine Frage der Ehre. Wer kennt diesen Film? Da gibt es eine Aussage von zwei Soldaten, die amerikanische Soldaten, die in einer Einheit dienen und wo diese Einheit einen Kodex hat. Und wie das so beim Militär üblich ist, wird den Soldaten dieser Kodex, dieser Einheit sehr nahe gebracht. Und sie lernen diesen Kodex auswendig und handeln danach, weil sie so gehandelt haben, diese zwei Soldaten. Deshalb haben sie ungewollt einen anderen Mitkameraden zu Tode gebracht und wurden deshalb angeklagt. Aber der Kodex, der lautete, das kam wie aus der Pistole geschossen, als gefragt wurde, wie ist denn der Kodex dieser Einheit, sagten sie, Einheit, Chor, Gott, Vaterland. Vier Worte mit einer gewissen Rangfolge. An erster Stelle Einheit, dann Chor, dann Gott, dann Vaterland. Wir als Christen würden vielleicht sagen, na, das könnte man noch anders sortieren, aber alleine, dass dieser Kodex bei diesen Soldaten so im Vordergrund stand und sie geprägt hat. Und der eine von denen hat gesagt, ich bin extra Soldat geworden, weil ich einen klaren Kodex für mein Leben haben möchte. Und dieser Kodex ist mein Leben. Naja, der wurde so ein bisschen erschüttert, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ihr Gelegenheit habt, den Film zu gucken, kann man sich mal ansehen. Bevor Jesus seine Jünger in seine Nachfolge berief, habe ich mir so die Frage gestellt, wie mag wohl der Lebenskodex von vier Jüngern gelautet haben? Von vier Jüngern wissen wir, dass sie Fischer waren. Da war der Petrus, der Andreas, der Johannes und der Jakobus. Die waren ja alle am See Genezareth und als Jesus sie in die Nachfolge berief. Ich weiß nicht, ob sie schon einen Kodex hatten, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sie einen Kodex hatten als Fischer. Ich möchte gerne ein solides Fischgeschäft aufbauen. Ich möchte eine gute finanzielle Grundlage haben, dann wahrscheinlich Familie und auch ein guter Jude zu sein, könnte ich mir so vorstellen. Und dann begaben sie sich in die Nachfolge, freiwillig in die Nachfolge von Jesus. Und ganz am Anfang sagte Jesus zu diesen vier Jüngern, ich will euch zu Menschenfischern machen. Von Fischer zu Menschenfischer. Das bedeutet, dass der Kodex sich ändern würde. Jesus war der Rabbi, der Lehrmeister. Die Jünger folgten ihm freiwillig nach und sie wollten sich freiwillig von Jesus prägen lassen. Wahrscheinlich war ihnen von Anfang an nicht klar, dass diese Aussage, ich will euch zu Menschenfischern machen, dass das ihr Leben total umkrempeln würde. Wir gehen mal rein in den PowerPoint. Kannst du mal die erste? Meine Frage heute Morgen an dich: Wie lautet dein Lebenskodex? Und wir machen uns mal auf den Weg und überlegen, wie das bei Jesus war. Was war Jesus am allerwichtigsten? Was stand an oberster Stelle bei Jesus? Wir lesen das in dem Bibelvers, den habe ich mir ja auch so als Autokennzeichen an mein Auto machen lassen, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Der erste Satz. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ist, glaube ich, so der Schlüssel für alles Weitere, was wir heute hören werden. Gottes Liebe. Jesus hatte das oberste Ziel, den Jüngern und zunächst dem jüdischen Volk, das war ja sein Volk, er war ja Jude, zunächst dem jüdischen Volk die Liebe des Vaters zu offenbaren und dann nachher auch der ganzen Welt, damit niemand verloren geht. So lautet unser Bibelvers. Die treibende Kraft, Jesus Mensch werden zu lassen, war die Liebe Gottes. Das müssen wir sacken lassen. Auch die Bereitschaft, Jesu Mensch zu werden, war die Liebe Gottes. Denn Jesus war ja Gott. Und weil Jesus Gott ist, deshalb ist es die gleiche Liebe, die ihn getrieben hat zu uns Menschen. Wir gehen mal weiter. Gott ist Liebe in Reinkultur. Gott ist die Quelle, der Ursprung der Liebe. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt erfassen können. Dieser Gedanke ist für mich jedenfalls so unfassbar groß, dass er meine Vorstellungskraft übersteigt. Alles, was irgendwie mit Liebe zu tun hat, hat mit Gott zu tun. Mir kam so ein Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Gelegenheit gehabt hat, so irgendwo in eine Schaltzentrale zu kommen. Von einem Energieversorgungsunternehmen, also Stromkonzern. Und da dann am Schaltpult zu sitzen und zu sagen, wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, ist eine ganze Stadt ohne Strom. Da wird man schon ganz ehrfürchtig. wenn man sagt, okay, der eine Knopf, also irgendwo ist die Quelle, wo der Strom herkommt und irgendwo gibt es einen Schalter, da kann ich den ganzen Strom mit abschalten. So ein ganz klein bisschen so ein Beispiel dafür, wie das mit der Liebe Gottes ist. Es gibt noch ein anderes Beispiel, und da komme ich so ein bisschen auf die Schiene von Elke, auch ein altes Lied. Das heißt, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie ist immer und überall da. Wer kennt das Lied noch? Ja, toll. Also, Leute, die Sonne, wenn wir die Sonne nicht hätten, dann scheint sie nicht, genau. Aber naja, die Sonne scheint eigentlich immer. Sie ist immer und überall da, nur wir sind nicht immer davon betroffen. Aber wenn es die Sonne nicht gäbe, Geschwister, dann könnten wir nicht existieren. Die Sonne sorgt dafür, dass alles wächst. Die Sonne sorgt dafür, dass der Wasserkreislauf in Gang kommt und, und. Also wenn wir jetzt alleine an die Sonne denken, dann können wir das gedanklich verknüpfen mit der Liebe Gottes. Wenn die Sonne nicht mehr da ist, fehlt uns die Existenz zum Leben. Also wir merken, die Sonne ist ein Beispiel für die Größe der Liebe Gottes. Aber die Sonne ist ja nur ein Bruchteil von der Schöpfung. Unser Sonnensystem ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil von der Schöpfung. Und Gott ist derjenige, der die Schöpfung ins Leben gerufen hat. Das heißt also, selbst wenn wir das mit der Sonne in den Griff kriegen würden, mit der Abhängigkeit von der Sonne und Sonnenwärme und Sonnenstrahlung, und dann das nochmal erweitern auf das Universum, dann merken wir etwas von der unfassbaren Größe Gottes. Und das Wort Gottes sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe in Person. Alles, was von ihm kommt, ist von Liebe geprägt. Jesus, der aktiv mit an der Schöpfung beteiligt war, stand jetzt vor dieser Aufgabe. Er kommt aus der Ewigkeit heraus, aus der Fülle der Liebe Gottes und hat die Aufgabe, diese große, unfassbare Liebe Gottes uns Menschen nahe zu bringen. Das ist doch eine tolle Aufgabe, ne? Stellt euch das mal vor. So eine unfassbar große Liebe, und wie kann ich das einem kleinen Menschen wie den Jüngern nahe bringen? Mir kam dann noch so ein Beispiel, das ist so ähnlich, als würde ich mit einem Kaffeebecher unter einen Wasserfall gehen und versuchen, meinen Becher voll zu kriegen. Da ist so viel Wasser und ich mit meinem kleinen Becher versuche, etwas von dem Wasserfall in meinen Becher zu bekommen. So ähnlich ist das mit der Liebe Gottes, mit der Größe der Liebe Gottes. Und Jesus hatte jetzt diese Aufgabe, diese große, unfassbare Liebe Gottes den Menschen zu offenbaren. Zwischendurch so die Frage, gibt es einen Gradmesser für Liebe? Kann man Liebe irgendwie messen? Wir haben ja eben gesungen, deine Liebe ist tiefer als das Meer. Wie tief ist die tiefste Stelle des Meeres? Marianengraben. Ja, also ist ganz schön viel. Und Gottes Liebe ist noch tiefer, so sagt das Lied. Also, wenn es darum geht, irgendjemanden zu erklären, wie sehr man ihn liebt, dann fehlen einem die Worte, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer von euch war, alle waren schon mal verliebt, vermute ich mal. So, und was sagt man seinem Gegenüber, wie sehr man ihn liebt? Da fehlen mir die Worte, ne? Ich hab dich zum Fressen gern, ne? Oder so ähnlich. Also irgendwas, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich meine Liebe ausdrücken wollte in Maßeinheit, dann käme ich an meine Grenzen. Hätte ich keinen Ausdruck dafür. Und jetzt haben wir schon den ersten Vers. Wie beweist Gott seine Liebe? Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das, die Liebesbeziehung, die konnte noch gar nicht in Gange kommen. Wir waren noch weit weg von Gott. Da hat Gott uns schon geliebt. Bevor wir überhaupt eine Ahnung davon bekommen haben, dass Gott uns liebt, hat er uns schon geliebt. Ist das nicht toll? Und wir waren weit weg von Gott und er hat uns schon geliebt. Hat dich geliebt, hat mich geliebt. Ich finde das unglaublich. Und jetzt kommt Jesus und hat doch eine kleine Hilfe für uns, wenn er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lasse für seine Freunde. Aussage von Jesus. Also wenn wir so in die Richtung denken wollen, wo geht die große oder wo ist die größte Liebe, da sagt Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das heißt, Liebe hat etwas mit Hingabe zu tun. Ich gebe mich hin. Und wenn ich dazu bereit bin, mein Leben für meine Freunde zu geben, so sagt Jesus, dann ist das oberste Liebesqualität. Natürlich hat er das auch auf sich bezogen. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Gedanken. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Das hängt damit zusammen, dass Gott uns auch den freien Willen gegeben hat. Es ist ein Wesenszug der Liebe, dem anderen seinen Willen zu lassen, zu akzeptieren, was der andere will. Wenn ich versuche, irgendjemand zu sagen, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das gibt ja diesen Spruch, ne? Also Liebe ist freiwillig. Ich kann meine Liebe nur anbieten. Gott bietet seine Liebe an. Und wer Ja dazu sagt, der wird erfahren, wie diese Liebesbeziehung zu Gott wächst. Aber wer Nein zu Gott sagt, das akzeptiert Gott auch. Aber er lässt dann auch uns Menschen oder dem Menschen seinen Willen und seinen Weg. Und das können wir jetzt im Moment in der gesamten Politik, in der ganzen Welt sehen. Menschen, die sich nicht um Gott kümmern, die sich nicht dafür interessieren, welchen Weg Gott uns gebahnt hat und welchen Weg Gott uns vorschlägt, die lässt Gott laufen. Und das Ergebnis sehen wir um uns herum. Wir gehen in die Irre. Und wir wissen nicht, wo Anfang und Ende ist. Also auch der Freiwille des Menschen, sich für oder gegen Gott zu entscheiden, ist begründet in Gottes Liebe. Das haben manche noch nicht so ganz verstanden. Und wir müssen das auch immer wieder neu bedenken, dass das wirklich Konsequenzen hat, wie wir uns entscheiden. Also halten wir das erstmal fest. Das oberste Ziel von Jesus war, Gottes Liebe seinen Jüngern nahe zu bringen. Aber das war nicht alles. Ein weiteres Ziel von Jesus war, seine Jünger so stark mit seiner Liebe und der Liebe seines Vaters zu füllen, dass dies eine Antriebskraft werden sollte, die ganze Welt zu erreichen. Also nicht nur geliebt zu werden von Gott, sondern dass die Liebe, die Gott uns gibt, auch etwas auslöst bei uns, anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben. Das hat Jesus in Theorie und Praxis seinen Jüngern vorgelebt. Er hat immer wieder gepredigt von der Liebe Gottes und er hat gehandelt aus der Liebe Gottes. Er hat seine Jünger geliebt, aber er hat auch die Menschen geliebt, die zu ihm kamen und hat die Liebe Gottes sichtbar werden lassen. Durch Wunder und auch durch Heilungen, alles Mögliche, was Gott durch Jesus wirken konnte. 3 Jahre Intensivkurs, Jesus mit seinen Jüngern, mit allem, was geht in Theorie und Praxis. Am Ende dieser 3 Jahre war das Ergebnis ziemlich ernüchternd. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich weiß, das ist immer wieder Thema. Das Ergebnis war ziemlich ernüchternd. Wir sehen bei den Jüngern kurz vor dem Leidensweg Jesu, wie sie sich untereinander noch in die Haare kriegen und darüber diskutieren, wer der Größte ist. Ne? Also ich bin wichtiger als du. Einige wollten ja sogar die Plätze links und rechts von Jesus schon reservieren, für die Zeit, wenn Jesus wiederkommt und die Herrschaft aufrichtet. Also bei den Jüngern war noch nicht alles im grünen Bereich. Das ist noch nicht alles geklickert. Selbst bei Johannes und bei Petrus war ja noch die Diskussion, was soll denn der da noch? Ne? Als Jesus mit Petrus verhandelt und mit Petrus im Gespräch ist, da fragt Petrus Jesus, sag mal, was soll der denn dann noch? Ne? Der Johannes da hinten. Merken wir so ein bisschen so dieser Konkurrenzgedanke. Erst nach Pfingsten lesen wir, dass die beiden ein richtig starkes Team werden. Da finden wir Petrus und Johannes als Team wieder. Da hat die Liebe Gottes etwas bewirkt. Da hat was geklickert bei ihnen. Also in dem Moment, bevor Jesus seinen Leidensweg antrat, war das ziemlich ernüchternd, die ganze Geschichte. Können wir nachvollziehen, wenn Jesus betet in Johannes 17, Vers 26, da betet Jesus im hohenpriesterlichen Gebet zu seinem Vater und betet, dass die Liebe, mit der du mich liebst, also das Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater, dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Die gleiche Qualität, die der Vater zu seinem Sohn an Liebesbeziehung hat, sollte in seinen Jüngern, in seine Nachfolger kommen. Das war das Gebet Jesu. Und ich glaube, so wie Jesus gebetet hat, hat der Vater gesagt, also nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Dass die Liebe, die du, die Liebesbeziehung, die wir beide haben, Vater und Sohn, dass diese Liebe auch in die Jünger hineinkommt. Ich glaube, dass das Gebet von Jesus Tragkraft hat bis heute. Er hat ja auch für die gebetet, die durch die Jünger zum Glauben kommen würden. Also wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, Johannes 17, da betet Jesus, dass auch diejenigen, die durch die Jünger zum Glauben kommen, und das sind wir, dass die genau davon betroffen sind, dass sie eins sind. Jetzt gibt es eine Hilfe, wenn wir fragen, wie können wir das denn, wie kann man das sortieren? Auf die Frage, welches Gebot am wichtigsten ist, was antwortet Jesus da? Jesus sagt, das höchste, das allerhöchste Gebot, und jetzt könnte man das jetzt als Kodex für unser Leben nehmen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich unterteile das, dieses Gebot, mit zwei Schwerpunkten. Das eine ist die vertikale Beziehung, meine Beziehung zu Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Bis dahin erstmal. Das ist meine Beziehung zu Gott, meine Resonanz auf die Liebe Gottes. An anderer Stelle steht, Gott hat uns zuerst geliebt. Wir sind ja nicht losmarschiert und haben gesagt, wo ist denn der Gott, den ich lieben kann, sondern Gott hat uns zuerst geliebt. Und unsere Liebe ist eine Reaktion auf Gottes Liebe. Diese Liebesbeziehung zwischen uns und Gott, und jetzt, das ist so ein Kernsatz meiner Predigt, ist die Nabelschnur meines geistlichen Lebens. Wenn diese Liebesbeziehung zu Gott leidet oder nicht gepflegt wird, verkümmert meine Liebesfähigkeit. Wir können auf menschlicher Ebene immer noch uns lieb haben und gern haben oder wie auch immer, aber von der Qualität der Liebe Gottes wird nicht viel übrig bleiben. Die Nabelschnur zwischen mir und Gott, das muss funktionieren. Diese Liebesbeziehung muss gepflegt werden, sonst wird nichts von der Liebe Gottes mich erreichen, mich fähig machen zu lieben. Diese Liebesbeziehung zu Jesus hat den allerhöchsten Stellenwert. Und jetzt kommt ein ziemlicher Knüller, finde ich. Und da kann man sich ein bisschen dran die Zähne ausbeißen, wenn man will. Da sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Ich weiß nicht, wie es euch geht dabei, aber das ist schon heavy, ne? Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Also Jesus spricht hier keine Blümchen, sondern das ist Hardcore und das ist Wahrheit. Wir sehen das heute, wir erleben das heute und auch in der ganzen Kirchengeschichte, dass es Jünger Jesu gab, Jüngerinnen Jesu gab, die genau vor diese Frage gestellt wurden. Bist du bereit, deine Familie an zweite Stelle zu stellen? Mich an erste Stelle zu stellen? Manche mussten sogar ihre Familie aufgeben. Weil sie Christen wurden, sind sie gehasst worden oder ausgestoßen worden von ihren Familien. Das kann Konsequenz der Nachfolge Jesu sein. Ich weiß, Geschwister, das ist keine leichte Aussage, die wir hier hören, aber Jesus macht das ganz klar. Wer mich liebt, der muss diese Frage für sich dann auch beantworten können. Vater, Mutter, mehr, Tochter, Sohn, mehr. Ich hoffe, dass wir nie in die Lage kommen, uns entscheiden zu müssen. Aber es kann durchaus passieren. Und deshalb ist es gut, wenn wir vorher unsere Liebesbeziehung mal auf den Prüfstand stellen und sagen, Jesus, bin ich bereit, mein Liebesverhältnis zu dir so hoch anzusiedeln, dass du an erster Stelle bist und alles andere hat anderen Stellenwert. Das ist ein Lebenskodex, Geschwister. Wie lautet dein Lebenskodex? Meine Liebesbeziehung zu Gott wird immer erkennbar sein an der Bereitschaft, seinen Willen zu suchen und zu tun. Viele sind sich nicht bewusst, wenn sie das Vaterunser beten, dass sie genau hier an dieser Stelle sich festlegen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und manchmal kommt man da so ein bisschen an seine Grenzen, ne? Aber Ignoranz, Nichtbeachten, Verdrängen, Ungehorsam dem Willen Gottes gegenüber ist Sünde und trennt mich von Gott. Sünde bedeutet ja getrennt sein von Gott. Ich trenne mich von dem Willen Gottes und dadurch entsteht Sünde. Ihr kennt das Beispiel, das Wortbeispiel Fehmarnsund ist ein Begriff von Trennung von Insel und Land. Ne? Sünde ist Trennung von Gott. Und dagegen hilft dann nur Buße und Vergebung. Wenn ich erkenne, dass ich gegen den Willen Gottes gehandelt habe, gedacht habe, meinen Willen durchgesetzt habe, dann können wir zu Gott kommen und sagen, das tut mir leid. Bitte vergib mir. Und dann, wenn wir unsere Sünden bekennen, wie steht's geschrieben, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Richtig? Okay. Ihr dürft auch zwischendurch mal Amen sagen, wenn ich mal. Okay. Also, das war die vertikale Beziehung. Meine Beziehung zu Gott. Meine Liebesbeziehung zu Gott. Wenn die funktioniert, Geschwister, dann haben wir die besten Voraussetzungen, die horizontale Liebesbeziehung mit meinem Nächsten auch liebevoll auszugestalten. Ich fange mal mit dem letzten Wort an oder mit dem letzten Part aus diesem Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, die letzten drei Worte. Wenn ich geliebt bin von Gott, wenn diese Liebesbeziehung zwischen mir und Gott funktioniert, dann entwickle ich bei mir eine gesunde Selbstliebe. Das hat nichts zu tun mit Selbstverliebtheit oder mit Stolz, sondern ich darf mich annehmen, weil ich von Gott geliebt bin. Manche haben so ihre Probleme damit, sich selbst zu lieben. Und dann ist es gut, wir haben das bei uns im Männertreff gehabt, wenn ich dann weiß, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und deshalb kann ich wie Pik 7 durch die Stadt gehen und kann sagen, weil ich geliebt bin von Gott, deshalb darf ich mich auch selbst annehmen, so wie ich bin, mit all den Macken, mit all den Fehlern, die ich habe. Ich darf mich selbst annehmen, ich darf mich selbst lieben, so wie das in dem Gebot steht, und deine Nächsten wie dich selbst. Also ich habe das jetzt vorweggenommen. Also die Selbstannahme ist schon ganz wichtig. Wir müssen nicht so klein mit Hut unterm Teppich marschieren, sondern wir dürfen wissen, weil Gott mich liebt, deshalb bin ich jemand. Deshalb bin ich jemand im Reich Gottes. Aber jetzt geht es um die Nächstenliebe. Liebe braucht immer ein Gegenüber. Es wäre schade, wenn unsere Liebe sich nur auf uns selbst beziehen würde. Dann würde schon wieder was schieflaufen. Sondern Liebe braucht ja immer ein Gegenüber. Gott selbst ist Liebe in Person und zeigt uns, dass Liebe nicht nur mit sich selbst alleine zufrieden ist. Liebe teilt sich mit. Liebe baut Vertrauen auf. Und Liebe bleibt nicht unverbindlich. Das sind alles Elemente, die dazugehören, wenn wir daran denken, einmal in der Beziehung zu Gott natürlich, aber auch in der Beziehung zum Nächsten. Liebe deinen Nächsten ist das der zweite Part dieses Gebotes. Wer ist denn mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Zunächst der oder diejenige, die uns am nächsten stehen. Das sagt ja schon das Wort, ne? Wer ist mein Nächster? Das sind in der Regel unsere Angehörigen, unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Verwandten. Da muss das funktionieren. Es hilft ja nichts, wenn wir, theoretisch die Menschen in China lieben, aber wir kommen mit unseren eigenen Nachbarn nicht zurecht oder mit unseren eigenen Familienangehörigen nicht zurecht. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, Pastor Wilhelm Busch, der hatte ja auch immer so praktische Beispiele. Der war, glaube ich, auf einer Freiveranstaltung, Freiversammlung, und da war dann einer und da tönte einer: Ich stehe ein, ich protestiere für die unterdrückten Leute in Afrika. Und dann sagte der Pastor Wilhelm Busch: Und wie sieht's aus mit deiner Familie? Wie sieht's aus mit deinem Umfeld? Oh, die sollen mir nur in die Quere kommen, sagt er. Also, das ist ein Unterschied. Die Leute in der Ferne zu lieben, das ist relativ leicht. Aber die Leute, die mir am nächsten sind, die zu lieben, das ist eine Herausforderung, die Gott in uns wirken will. Und das funktioniert nicht aus eigener Kraft. Ich kann mir tausendmal vornehmen, meine Nachbarn zu lieben. Das wird eine Strecke vielleicht reichen. Aber wenn die Liebe Gottes nicht da ist, dann wird da nicht viel bei rauskommen. Und jetzt kommt die Frage an uns als Gemeinde: Welchen Stellenwert haben denn deine Glaubensgeschwister, deine geistliche Familie? Wie sieht das da aus? Und Jesus, ich finde das immer wieder sehr herausfordernd, wenn Jesus so Sätze uns mitgibt. Johannes 13, Vers 35: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander liebt. Wenn wir untereinander Liebe praktizieren. Für mich stellt sich dann immer so die Frage: Wenn Leute von draußen reinkommen in unsere Gemeinde, würden sie dieses Erkennungszeichen an uns sehen. Haben wir uns so lieb als Geschwister, dass Außenstehende sagen, Mensch, die haben sich aber lieb. Das Erkennungszeichen, versteht ihr? Das sagt Jesus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die vertikale, die horizontale Ebene der Liebe. Die Gemeinde, so habe ich mir das aufgeschrieben, ist neben der Familie das vorrangige Übungsfeld für Nächstenliebe. Hier können wir Nächstenliebe üben und praktizieren. Und jeder, der reinkommt, der darf das spüren. Und dann kommen wir so auf das Anfangslied, was Elke schon vorgeschlagen hat und was wir gehört haben. Dann sind wir einladend für Außenstehende. Dann kommen sie gerne und sagen, Mensch, das hat Atmosphäre, das gefällt mir. Da möchte ich bleiben. Da möchte ich mich mit hineingeben. Ich komme langsam zum Schluss. Jesus hat uns zu einem Leib zusammengefügt. Jeder in der Gemeinde ist ein Teil seines Leibes. Kann man sich jetzt bildlich vorstellen, Auge, Ohr, Nase, Arm, Bein. Wenn der Leib zusammenkommt, dann ist es wichtig, dass er möglichst komplett zusammenkommt. Stellt euch einen Leib vor, wo man sagt, Mensch, heute kannst du auf das linke Bein kannst du verzichten. Das ist heute nicht ansprechbar. Das ist heute nicht belastbar. Heute nicht da. Das funktioniert nicht. Jesus baut uns zu einem Leib zusammen. Und er hat das an ganz hoher Stelle. Es gehört mit zu seinem Kodex, würde ich mal sagen. Die Gemeinde ist sein geliebtes Objekt. Klingt ein bisschen dumm, aber die Gemeinde ist ein Lieblingsthema von Jesus. Jeder wiedergeborene Christ ist ein Glied am Leibe Christi und sollte eine feste Beziehung zu dem Leib Christi haben. Nur so kann Liebe praktiziert werden. Wir, diejenigen, die verliebt waren oder die verliebt sind, was ist mit denen? Die suchen immer Gemeinschaft, richtig? Beispiel sind die Zwillinge, die sind dauerverliebt. Ja, es ist so. Also wenn die auseinander sind, dann fangen die an zu telefonieren, wie die Weltmeister. Also das ist, wenn Leute verliebt sind, dann kriegt man das mit. Sagen sie, oh, ich muss mal wieder anrufen, mal sehen, wie es meinem Partner geht oder wie es meinem Mann geht oder wie auch immer. Also das muss funktionieren. Nähe gehört zur Liebe dazu. Ich komme zu einem Abschlussvers. Der steht in Epheser 5, Vers 25. Da geht es auch um Ehe, aber Jesus hat das Bild der Ehe, ist ja auch ein Bereich der intensiven Liebe. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Und jetzt schwenkt Paulus um, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Welchen Stellenwert hat das für Jesus? Die Gemeinde ist mein, ich sage das mal in meinen Worten, ist mein Lieblingsobjekt. Wisst ihr warum? Weil Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Steht an anderer Stelle. Jesus ist das Haupt und er möchte gerne, dass sein Leib funktioniert. Dass alles funktioniert. Das Auge, Ohr, dass alles funktioniert. Merken wir etwas von dem Kodex? Ich habe das jetzt mal Kodex genannt. Aber ich könnte mir denken, dass das so ein Kodex war von Jesus. Liebe Gottes in die Herzen hineinbringen, damit in den Herzen meiner Nachfolger Liebe entsteht, um anderen die Liebe weiterzugeben. Da kommt etwas von der Fülle, von der Qualität Gottes zum Ausdruck. Letzte Frage. Möchtest du deinen Lebenskodex überdenken und die Prioritäten deines Lebens als Nachfolger Jesu neu sortieren? Wenn man merkt, als Nachfolger Jesu bin ich noch nicht so ganz auf der Spur, dann kann ich das neu sortieren. Und kann sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte, dass meine Liebesbeziehung zu dir funktioniert und zu allen, die um mich herum als Nächste ansprechbar sind. Wer das annehmen möchte, der darf das jetzt gleich mit ins Gebet nehmen. Ich möchte noch mit uns zusammen beten. Jesus, wir sind immer wieder neu überwältigt von der Liebe, die du uns Menschen gebracht hast. So wie du deine Jünger geliebt hast bis in den Tod, so dürfen wir uns erfreuen, Herr, an dieser Liebe. Dürfen das annehmen, Herr, von dir, was du uns an Liebesbeziehung ermöglicht hast zum Vater. Und ich möchte jetzt beten, Herr, dass du diesen Wunsch in uns so stark werden lässt, in jedem Einzelnen von uns, Herr, dass diese Beziehung noch weiter wächst, dass die Liebe zu dir weiter wächst und so stark wird, Herr, dass wir nicht anders können, als anderen Menschen deine Botschaft weiterzugeben, damit sie auch deine Liebe schmecken können. So segne ich jeden Einzelnen und ich bete, Herr, dass jeder Entschluss, der gerade jetzt in den Herzen entsteht, dass er vor dir gilt und dass du daraus etwas machen kannst zu deiner Ehre, Herr. Wir beten es in deinem Namen und danken dir, dass du unsere Gebete erhörst. Amen. Wer Anregungen braucht, wie das aussehen kann, es gibt eine neue Ausgabe, 70 Jahre Felberter Mission. Da gibt es Berichte von Menschen, die genau das erlebt haben, was ich euch erzählt habe. Dürft ihr euch anregen lassen. Also die liegen hinten aus. Wirklich lesenswert.
Vielen Dank, Hans-Gerd. Ich denke, jeder von uns hat gespürt, wie Gott in seiner Liebe um unsere Herzen wirbt. Und ich bin Gott so dankbar, dass er uns nicht einfach so laufen lässt, sondern dass er immer wieder neu zu uns spricht, um unsere Liebe wirbt. Das ist das Kostbarste in unserem Leben, dass Gott uns nicht hinter den Rücken geworfen hat und sagt, mit denen schaffe ich das nicht. Er schafft das, was er begonnen hat, ans Ziel zu bringen. Auch mit uns. Ja, dann dürfen wir auch dem Herrn ein Opfer geben zum Bau.